SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 und zum neuen Roman von Nina Bussmann. 3 Wochen im August heißt das Buch aus dem Surkamp Verlag, das titelgerecht von einem Sommerurlaub in Südfrankreich handelt. Kirsten Vogt, wir haben es mit 2 Erzählperspektiven zu tun, nämlich Elena und Yves. Schildern Sie doch mal die erzählerische Ausgangssituation des Romans.
Die Ausgangssituation ist, dass Elena, eine ja wahrscheinlich freie Kuratorin oder Galerieangestellte, von ihrer Chefin Ali angeboten bekommt, das Haus einer im Sterben liegenden Lebensgefährtin oder Freundin Nana, einer Künstlerin in Südfrankreich, für 3 Wochen zu mieten oder zu bekommen, umsonst, dort Ferien zu machen. Und sie geht sofort spontan auf das Angebot ein, wird mit ihrem kleinen Sohn Rinus, mit Lynn, ihrer Tochter, deren Freundin Noemi und vor allem auch mit dem Kindermädchen Yves eben diese 3 Wochen dort verbringen wollen. Und Kolja, aber der Ehemann, kommt nicht mit, sodass also dieses kleine Trüppchen von 4 Frauen, ein kleiner Junge, in dieses Haus reist. Da sind umgestürzte Skulpturen im Garten zu sehen und es sind schon vor dem Abflug klarerweise Waldbrände in der Umgebung im Gange. Und nun lagern sich immer mehr Gäste eigentlich an diese kleine Truppe an. Ilias, eine Art Hausmeister, Franz und Marla, ein ungleiches Paar im Wohnmobil, reist plötzlich an. Ein weißer Hund läuft ihnen auch zu und bleibt eine Weile lang. Und diese ganze Geschichte, diese 3 Wochen, werden immer aus 2 Perspektiven im Wechsel erzählt. Einerseits aus der Perspektive von Elena und andererseits aus der von Yves, also sozusagen die Bedienstete und die Auftraggeberin, wechseln sich ab im Schildern dessen, was sich in den 3 Wochen so tut.
Vielleicht noch zur Ergänzung zu Franz, das ist sowas wie so ein kochender Narzisst. Der hatte irgendwie eine Fixierung, der weiß im Grunde genommen immer, was zu kochen ist, wie es zu kochen ist. Und nervt damit im Grunde genommen auch diese Sommergesellschaft. Und ja, Sie haben es gerade eben schon gesagt, auf der einen Seite köcheln die Beziehungen und während die Natur in Flammen steht. 3 Wochen im August von Nina Bussmann, daraus liest nun Isabelle Demey, bitte sehr.
Wir können es riechen und natürlich können wir es auch sehen. Keine Berge und keine Felsen sind im Weg, nur Dünen zwischen uns und dem Widerschein der Flammen. Sie gelten als eingedämmt. Zusammen stehen wir auf dem Dünenkamm und schauen nach Süden. Am Ende unseres Sichtfelds ist der Himmel erleuchtet wie von einer Stadt. Es ist das erste Mal, dass ich etwas so Großes mit eigenen Augen sehe. Ich erinnere mich an das Osterfeuer, die meterhohe Wand aus Reisig und Stroh und dass sie nicht brennen wollte. Die Jungen von der Freiwilligen Feuerwehr und wie sie mit Anlauf Brennspiritus in das trockene Geflecht schütteten, um die Geister des Winters in die Flucht zu schlagen. Die Hitze auf der einen Hälfte meines Gesichts und die Kälte auf der anderen, dem Feuer abgewandten Seite. Ein schwerender Streifen am Horizont. Mehr ist von hier aus nicht zu sehen. Ich will nicht weg. Ich bleibe stehen, bis Franz mich an der Hand nimmt und zum Haus zieht, zurück zu den anderen. Bin ich verliebt, habe ich gedacht, als ich Marla morgens fragte, ob sie mit uns zum Markt fahren wollte. Sie war dabei, Kaffee zu kochen auf dem kleinen Herd in ihrem Bus. Hinter ihr fauchte die Kanne. Sie saß in einem Herrenhemd mit hochgekrempelten Ärmeln auf dem zerwühlten Bett bei der Schiebetür. »Möchtest du erst mal einen Kaffee?«, fragte sie, sehr freundlich, kein Kommentar in ihrem Gesicht. Sie konnte sehen, wie verkatert ich war, die kalte Watte vor meiner Stirn. Der Kaffee schwappte über den Goldrand der Tasse, sie hatte ihn mit Kardamom gewürzt. Ich verbrannte mir die Zunge. »Wir fahren zum Markt«, wiederholte ich. »Vielleicht hast du Lust, mitzukommen.« Wie einem Kind pries ich ihr dieses mäßige Abenteuer an, sie hatte wahrscheinlich ganz andere Sachen vor, aber sie sagte sofort »Ja«. Ich vergaß zu fragen, wo Franz unterdessen war. Ich merkte nur, wie ich ihr gefallen wollte, und sie merkte es auch. Zu zweit spazierten wir an den Ständen entlang. Yves wartete unterdessen im klimatisierten Auto auf dem Parkplatz mit Blick auf den Ozean, Bilder und Nachrichten in die Welt sendend, an ihre Lieben daheim.
Isabelle Demey las aus 3 Wochen im August. Der Roman von Nina Bussmann ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Ja, in naher Ferne brennen die Wälder, aber der Ferienalltag geht weiter. Ausflüge, Sport, Kochen, einen Ferienflirt, der für unruhige Nächte sorgt, zwischendurch Telefonate mit dem Gatten Jörg Margenau. Wie wird hier über unsere Gegenwart erzählt?
Ja, die Gegenwart findet so am Horizont statt. Es ist ja so, dass diese Gesellschaft in erster Linie mit sich selbst beschäftigt ist, mit den Eheverhältnissen, der abwesende Ehemann, der zu Hause dann auch noch von einer offenbar Flutkatastrophe berichtet. Das ist das Pendant dann zu den brennenden Wäldern an der Atlantikküste. Und die Beziehung, also die Gesellschaft ist doch sehr stark mit sich selbst beschäftigt und mit den gegenseitigen Abhängigkeiten. Das Politische oder die Gegenwart selbst, die ist ein Randphänomen. Und das beschreibt vielleicht genau die Gegenwart. Denn so nehmen wir ja auch die Klimaproblematik wahr. Also die läuft da irgendwo, das wissen wir alle, aber das eigene Leben ist dann davon doch eher nicht betroffen. Und das, finde ich, ist eine ganz realistische Setzung erstmal in diesem Roman, der dann davon lebt, dass eben mit den wechselnden Perspektiven auch immer wieder unterschiedliche Blicke auf diese Gesellschaft geworfen werden, die sich gegenseitig so ein bisschen in Frage stellen auch manchmal. Mir war das vom Ton her oft zu ähnlich gewesen. Also, dass ich immer so ein bisschen gucken musste, wer spricht jetzt eigentlich gerade? Also von der Sprache her. Ja. Der Blick ist aber ein unterschiedlicher. Aber die Sprache fängt das nicht auf. Also das wäre so ein kleiner Einwand, dass ich gegen diese Perspektivigkeit des Romans habe. Aber das gehört natürlich dazu. Und das macht das Buch insgesamt interessant. Also, dass man da als Leser dann auch immer selber entscheiden muss, wie könnte es denn tatsächlich sein? Und die Ambivalenzen der Figuren auch deutlicher werden. Und das Uneindeutige, das, glaube ich, das, was dieses Buch auch ausmacht, sowohl politisch als auch innerhalb dieser Gesellschaft. Es bleibt immer auf der Ebene, es könnte so sein, aber es könnte auch die andere, die es anders wahrgenommen hat, dann doch auch richtig liegen. Also wenn Andreas Meyer das Entweder-Oder der Welt war, dann ist das hier doch eher das sowohl als auch und man lernt mit unterschiedlichen Augen zu blicken.
Es gibt sehr viele Mikro-Stories, das ist auffällig in diesem Roman. Alleine dadurch, weil so viele Figuren da auftauchen und dann wieder abgehen. Und die bringen alle ihre Probleme mit, aber auch ihre Klassenposition. Das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein. Auch in der Setzung dieser beiden Erzählperspektiven, auf der einen Seite Elena und auf der anderen Seite Eve. Wie werden denn da Klassenverhältnisse, übrigens ein Modethema, muss man fast schon sagen, jedenfalls ein Thema, was in letzter Zeit häufiger in Literatur verwandelt wird. Wie werden hier Klassenverhältnisse erzählt?
Auch. Und gar nicht so wenig. Ich würde sagen, um da mal eine fette Schlagzeile drüber zu setzen, das ist ein Roman über die latente Nervosität in unserer Zeit. Das spiegelt sich in den Figurenempfindungen, wie sie sich sehen, wie sie handeln und so weiter. Und das ist eigentlich das, was so eine gewisse Dichte herstellt. Am Anfang habe ich gedacht, das interessiert mich überhaupt nicht. Diese Knatscherei da an dem Urlaubsort, diese Empfindlichkeit von diesen Frauen, die sich am Tee oder am Kaffee die Zunge verbrennt. Die Frau ist Mutter von zwei Kindern. Die findet es erwähnenswert, dass sie sich beim Trinken die Zunge verbrennt. Also eine etwas wehleidige Dame. Aber wenn man mal sieht, in welche Opposition diese zwei Stimmen gesetzt werden, diese Elena und diese Eve, dann wird es interessant. Dann erkennt man nämlich, die eine ist verheiratet in einer schwierigen Ehe, für die sie so komische Begrifflichkeiten erfinden wie polysensitive Bindungsstile oder so, um zu erlauben, dass das etwas liberaler sein darf. Das heißt, da knackt es. Der Mann ist auch zu Hause geblieben und die Frau mit ihren zwei Kindern, die hat ihre Freundin und Haushaltshilfe mitgenommen, die verlangt natürlich Geld dafür und hat sich eigentlich so einen idyllischen Urlaub erhofft unter Freundinnen. In Wahrheit ist es aber so, dass diese Elena, die sozusagen unter den beiden Frauen noch eher auf der Seite der Ordnung ist, während die Eve, die hat einen Typen, der ist wegen Spielschulden im Knast oder so ähnlich, die hat überhaupt nichts unter den Füßen, außer gute Laune. Und da sehen wir, diese Elena ist überbelastet damit, ihre vermeintliche Ordnung zu erhalten und zu organisieren. Während die Eve, die kann sich irgendwie mit den Jungs da unten schon mal eine Nacht außerhalb erlauben und führt ein lustigeres Leben. Und diese Opposition finde ich ganz interessant. Die Mikrogeschichten, die sind da, ja. Und die sind tatsächlich auf vielen Ebenen. Aber die führen eigentlich zu nichts, außer zu einer Kette von Unbehagen. Und das ist das Entscheidende für mich an diesem Buch. Eine Kette von Unbehagen.
Die Klassenverhältnisse, die sind ja auch dadurch gekennzeichnet, dass die Elena bezahlt sozusagen für die Freundschaft. Oder Elena selbst verschleiert, dass sie keine Freundin an ihrer Seite hat, sondern eine Lohnabhängige. Und sie ist eigentlich dann in diesem Verhältnis immer so ein bisschen verheuchelt dadurch. Während die Abhängige, die das Geld bekommt, sehr viel klarer sieht, dass sie hier nur angestellt ist und im Grunde auch nur so und so viele Stunden da sein müsste. Und dieses Verhältnis zwischen den beiden ist deshalb, finde ich, genau interessant, weil das Geld und die Freundschaft doch auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen laufen. Ich habe da auch ein bisschen an den Martin Walzer Roman Seelenarbeit gedacht, wo es immer um den Chauffeur und den Fabrikanten geht. Und Dr. Gleitze, glaube ich, hieß der. Und Xaver Zürn, der da der Fahrer war. Und der immer sagt, ich weiß, dass mein Chef nachts nicht an mich denkt, aber ich denke immer an ihn mit meinen Bauchschmerzen und an meinen Pflichten. In dem Fall ist es aber eher umgekehrt. Da denkt die Herrin, also die Arbeitgeberin, denkt unentwegt an ihre Kinderfrau, während die Kinderfrau weiß, ich bin ja nur bezahlt, ich muss mich mit der eigentlich gar nicht so viel beschäftigen.
Interessanterweise ist Elena auch lohnabhängig und sie wird im Laufe des Romans ja sogar entlassen. Das darf man nicht ganz vergessen. Also die Abhängigkeitsverhältnisse werden immer noch ein Stück weiter gedreht. Und wenn man sich auch genau mal anschaut, wie die Geschlechterverhältnisse erzählt werden, auch Elena und ihr Mann, sind das immer Abhängigkeitsverhältnisse. Das finde ich schon auf vielen Ebenen durchgespielt. Ich würde aber ganz gerne nicht nur auf der Inhaltsebene mit Ihnen diskutieren, sondern ein bisschen auch auf die kulturellen Echoräume eingehen. Vielleicht zitiere ich mal Ihren Bestenlistenkollegen Paul Jandl. Der schrieb nämlich in seiner Rezension, dass er von popkulturellen Swimmingpool-Referenzen von Hockney über Romy Schneider und Alain Delon bis hin zu François Ozon da Motive entdeckt hat. Und das ging mir auch so. Wie haben Sie das gelesen?
Geht einem natürlich so, aber zu all dem dazu kam ja dann Gorkis Sommergäste. Und da finde ich den interessanten Unterschied, dass es dort um Langeweile vor allem geht, natürlich auch diese Klassenunterschiede. Und hier geht es gar nicht so um Langeweile, die langweilen sich nicht, aber die belauern sich. Und es geht um diese Bedrohungen, also dieses ständige Umstelltsein. Was ist hier? Kommt der Brand? Kommt das Meer? Nicht mal das Meer ist angenehm, das ist sehr gefährlich. Immer wieder gehen da Leute unter. Es gibt auch immer wieder so Szenen, wo fast was passiert, vielleicht was passieren könnte. Also es geht um latentes bedroht sich fühlen und es geht für mich bei der Elena, also das ist ja eine hoch unsympathische Person und nicht nur wehleidig, sondern was die offensichtlich, und die ist eine der Haupterzählerinnen, was dir nicht gelingt, ist, dass sie von ihren Kindern geliebt wird. Also ist natürlich traumatisch und dramatisch und deshalb sucht sie diese Eve, sie sucht die Marla, in die sie sich da vielleicht fast verliebt hat, weiß sie gar nicht so genau. Und sie denkt, ihre Chefin, so fängt das Buch an, erste Seite, meine älteste Freundin, naja, die gibt ihr die Quittung, die entlässt sie. Völlig verkennt sie das. Dadurch hat dieses Buch natürlich durch die zwei Perspektiven diesen Rashomon-Effekt, also selbe Story aus hier zwei Perspektiven. Und man merkt, was die für ein armer Tropf eigentlich ist.
Es ist eine Selbstbehauptungsgeschichte, nicht von dieser Frau her, aber sie hat Kampf nicht interessant. Interessanterweise wenig Mittel zur Selbstbehauptung. Außer dieser Verletzlichkeit.
Sie verliert auch immer mehr.
Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das als Problem, das wir hier auferlegt bekommen, interessant ist oder ob das einfach eine zu schmale Fassung der Figur ist in diesem Roman.
Also ich fand die Psychologie oder diese Psyche schon sehr, sehr spannend, auch dass man mit so einer schwierigen Person so durch dieses Buch geht. Ich fand überhaupt, weil es sollte ja auch nochmal ums Sprachliche gehen, sehr, sehr fein geschliffen die Sprache, sehr fein die Beobachtung, skurrilerweise, also weil es sind ja zwei Perspektiven, aber trotzdem kommt man an beide Figuren ganz nah ran, auch über die sprachliche Präzision, auch die Schönheit, finde ich oft, der Naturschilderungen und so weiter. Das hat mich eigentlich sehr, sehr fasziniert. Beide Figuren, die sind beide voller Abgründe. So würde ich das eigentlich sehen. Die Eve hat auch ihre Abgründe, nicht ihre Unordnung oder ihr Ungesteuertsein. Und trotzdem folgt man ihnen, man will wissen, was bringen sie
zu... Ich glaube, ein anderer Defekt, den man diskutieren könnte, ich will ihn nicht behaupten, ist die totale Immanenz. Die Figuren sind absolut selbstreferenziell. Sie weisen keinen Millimeter über sich hinaus. Und das ist auch eigenartig, aber man kann es auch konsequent nennen. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen unbefriedigend, weil diese mageren Figuren, in ihrer Psychologie mageren Figuren, die sind sehr auf sich beschränkt. Und ist das wirklich abendfüllend, wenn ich es nicht beschönige und sage, ja, so sind wir heute alle? Ein bisschen nervös und ein bisschen von einer kleinen Katastrophe, von einer kleinen Irritation nach der anderen gejagt. Es kommt ja eine Irritation nach der anderen, aber es ergibt sich nichts daraus. Naja, außer, dass sie am Ende feststellt, dass sie mit ihrem Mann wahrscheinlich nicht mehr zusammen ist.
Nö, das Schlussbild,
und dass die,
das Schlussbild gehört Kolja,
dass sie ihren
und
Job
Eve
verloren hat.
Ja.
Aber das kommt alles so schleichend.
Ja, es kommt auch alles schleichend. Nicht? Das ist ein Thema des Buchs. Es kommt schleichend und wir wollen es gar nicht sehen. Auch die Brände sind weit weg.
Also die Ambivalenz, die in jeder Figur drinsteckt, die hat sich auf mich sehr übertragen, muss ich sagen. Aber auf, ich will das nicht als Argument gegen das Buch sagen, sondern eher dafür. Man muss Ambivalenz aushalten. Man muss Unentschiedenheit, Unklarheit, auch das Unheimliche aushalten in diesem Buch. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich eine Diagnose unserer Zeit sein kann, ob man es da nicht ein bisschen hochhängt, wenn man das sagt. Aber angesichts der Katastrophen, die so überall drumherum beschrieben werden, als Haltung weitermachen irgendwie, man kocht nochmal, nee, kommt jemand und dann fährt er wieder und was haben die eigentlich für ein Verhältnis? Und so dieses, das Leben geht in seiner Unentschiedenheit einfach so weiter. Ist vielleicht dann doch eine Diagnose.
Die Waldbrände sind ja jetzt nicht nur ökologisch zu deuten, sondern sie sind ja eben auch poetisch das Flackern am Horizont.
Ja, und das Wetter natürlich, das weiß man auch seit der Romantik, dass die Wetterbedingungen ja immer auch die Gefühlssituation illustrieren. Und das ist in dem Buch auch der Fall.
Also, das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Roman Drei Wochen im August von Nina Bußmann ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, unter anderem nachzulesen in den schönen Flyern, die hier auch ausgelegt sind, aber auch nachzulesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Friedrichshafen zu Gast Kirsten Vogt, Eberhard Falke und Jörg Margenau. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Dumais und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.